Ja, das geplante Interview mit Jutta Dittfurth kann jetzt gleich anfangen. Sie ist soeben hier eingetroffen vom Bahnhof und in ein, zwei Minuten wird es losgehen.
Drug free. Mister, Mister, I haven't ate anything for a week. Can I get a quarter? Hell no, motherfucker. What can a quarter get you? Nothing, motherfucker. You were just fucked up off them fucked up drugs. You know you need to fucking leave alone, but you keep telling me that you're drug free. Motherfucker, you ain't drug free. You're a fiend, and every time I try to help you, you pretend as if it's okay.
Ja, vor zwei Wochen haben wir hier im Montagsinfo intensiv über die Studie Zukunftsfähiges Deutschland diskutiert. Diese Studie, die vom BUND und Miserio in Auftrag gegeben worden war und vom Wuppertaler Institut erstellt worden ist, macht eine Bestandsaufnahme der ökologischen Situation in Deutschland. Und die Kritik, die vor allen Dingen im AK gebracht wurde, bezog sich deshalb in erster Linie auch auf die Vorstellung der Autoren, wie diese ökologische Krise zu bewältigen wäre. Sie geht in erster Linie auf technokratische Lösungen ein und das in erster Linie mit marktwirtschaftlichen Instrumenten. Ja, wir haben heute Abend Jutta Dittfurth noch hier im Studio. Sie war für die Grünen im Bundestag und soweit ich weiß, aus ähnlichen Gründen aus dieser Partei ausgetreten, die jetzt Kritikpunkte dieser Studie sind.
Ja, Jutta, erstmal guten Abend. Vor 15 Jahren wurde ja Ökologie bzw. der Begriff ökologische Bewegung, was mit verbunden wurde, immer noch mit gesellschaftsverändernden Begrifflichkeiten, aber auch mit Positionen besetzt. Das hat sich ja offensichtlich geändert. Heute ist Ökologie eher in einen Modernisierungskontext zu stellen, also konkretes Beispiel, der Widerstand gegen Atomkraftwerke in Wiel vor 15 Jahren zum Beispiel oder noch länger her, war ja auch mit ganz anderen Forderungen noch verknüpft, als nur AKWs stillzulegen und die Energie meinetwegen solarmäßig auf die Reihe zu bekommen. Frage an dich, vielleicht die erste Frage, ich weiß, es ist ein bisschen global, aber vielleicht finden wir trotzdem einen Einstieg. Was sind die zentralen Punkte, die zu dieser Veränderung geführt hat? Was ist passiert?
Also in den beiden Beiträgen waren jetzt unendliche Menge von Voraussetzungen. Erstmal, ich stürze jetzt hier aus dem Bahnhof ins Studio und ich habe diese Studie noch nicht gelesen, den können wir dir nicht voraussetzen. Ich kann wage aber zu behaupten, dass ich mir ein bisschen vorstellen kann, was da wohl drinsteht. Diese Sache mit den 15 Jahren ist eine der Voraussetzungen der Frage. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe es eher so, dass es eine sehr lange historische Linie gibt, dass der Begriff der Ökologie oder der politische Komplex der Ökologie immer eine sehr ambivalente Geschichte war. Das heißt, immer eine emanzipatorische Sprengkraft drin hatte. Dann, wenn man Natur- und Ökologiebegriff hatte, der mit der sozialen Frage untrennbar verknüpft war. Das gab es historisch auch schon vor Jahrzehnten, also weit vor diesen 15 Jahren. Durchgesetzt hat sich aber als eine der Vorläuferfäden zum Faschismus die Kombination, siehe Geschichte Wandervogel, bündische Jugend und der ganze Komplex, deren Auflösung in die Hitlerjugend über einen ganz bestimmten, zum Teil germanisch-mystischen, auf jeden Fall aber antisozialen Begriff von Ökologie. Das heißt, es gab eine lange Achse der Verquickung von Ökologie und Faschismus, um es mal in aller Kürze und Grobheit zu sagen. Es gab dann nach dem Faschismus und nach dem Weltkrieg durchaus eine Verständigung in bestimmten Kreisen dieser spezifischen NSDAP-Strömung sich zu verständigen, zu sagen, okay, mit unseren offenen Konzepten kommen wir, haben wir im Moment schlechte Karten. Ich mache das jetzt sehr salopp. Wir verständigen uns aber auf bestimmte Begriffe und verstehen und nehmen Werte oder Kategorien wie Gesundheit, wobei sie Erbgesundheit, völkische Gesundheit meinten, und Ökologie, wobei sie einen Naturbegriff hatten, der hieß Erhalt der Natur für höherwertige Menschen, nämlich arische und germanische und sonstige, und versuchen damit sozusagen massenfähig zu werden. Das heißt, das war die Voraussetzung dessen, was man organisatorisch in 50er, 60er, 70er Jahren verfolgen kann, bis das brach an den ersten Konflikten, die anders aufbrachen. Das heißt, die Voraussetzung war schon eine andere, wie bei anderen Themen auch. Es kam nicht von links und wird jetzt ganz böse rechts. Das ist Quatsch. Es gab am Anfang der Anti-AKW-Bewegung zum Beispiel einen kleinen ökofaschistischen Flügel um den Weltbund zum Schutz des Lebens und. Die hatten überhaupt keine Karten. Das heißt, weil diese Bewegung ein emanzipatorisches Verständnis hatte und wie du gesagt hast in deiner Frage, was ich so teile, von vornherein weitergehend, also da ging es nicht nur um Kühlwasser und Klimaveränderung, da ging es weitergehend um die Frage, was ist eigentlich das militärische Interesse, was sind die ökonomischen Interessen der Atomenergie und dadurch war die ganze Sprengkraft in der politischen Konzeption mit drin und das andere ging unter. Sozusagen, aber mit dieser Entwicklung dieser Gesellschaft haben eine ganze Menge Tendenzen oder rechte Strömungen jetzt die Chance, Begriffe, die so eine Ambivalenz in sich halten, guck, Frauenbewegung an, Ökologiebewegung, andere Bewegungen, sich nach vorne zu drängen, die 10, 15, 20 Jahre lang keine Chance hatten. Das heißt, das ist so eine Erklärung, die in den objektiven Bedingungen mit drin liegt, unabhängig mal von Fehlern, die gemacht worden sind und von Kämpfen, die im Detail verloren gingen. Was du jetzt hast, ist das Versuch, dass es zwei Tendenzen gibt. Also es gibt sozusagen immer noch kleinere, sonst hießen wir nicht ökologische Linke, kleinere Ansätze, Ökologie und soziale Frage zu verbinden, ökosozialistische Positionen, die es auch anderswo gibt. Aber es gibt zwei Hauptströme. Das eine ist der technokratische Flügel, der also sagt, innerhalb des Kapitalismus ist es reformfähig. Ökologie lässt sich verknüpfen mit den Bedingungen des Profitmachens und des Verwertens. Also machen wir Schornsteine und ein paar technische Lösungen, die aber mehr und mehr darauf abzielen, die Lebensbedingungen sozusagen der Menschen innerhalb der kapitalistischen Zentren zu organisieren und wenig zu tun haben mit den Fragen des Austausches, Trikont und so weiter. Und die andere Flügel, der stärker wird, ist der ökofaschistische. Aber über den wolltet ihr jetzt offensichtlich nicht reden.
Nee, nicht direkt. Also was allerdings ein bisschen in die Richtung geht, ist so die Frage, also konkret in dieser Studie geht es auch um Gentechnologie. Und da ist ja im Prinzip auch so ein Wandel, dass es ursprünglich ein linkes Thema war. Oder jedenfalls habe ich das nur so mitgekriegt.
Die Kritik oder die Wissenschaft?
Die Kritik an der Gentechnologie. Ja. Die jetzt allerdings mehr, also ich würde sagen zweigeteilt ist von so ja, Lebensschützerinnen, Lebensschützern, die auch also von rechter Seite sehr stark Gentechnik kritisieren, während in der, sagen wir mal, Mitte-Linken im Prinzip nur noch darüber diskutiert wird, über diese Kennzeichnungspflicht und so, also irgendwie wiederum dieser technokratische Ansatz. Also es geht im Prinzip nicht mehr grundsätzlich um eine Auseinandersetzung um Gentechnik, sondern nur, wie kann es noch gekennzeichnet werden, wie können da noch irgendwelche Kompromisse gefunden werden und wie kann es vielleicht auch noch ja, gewinnträchtig, je nachdem aus welchen Richtungen das kommt, vermarktet werden. Aber es geht im Prinzip nicht mehr um eine Grundsatzkritik an Gentechnologie und die ist nur noch in der radikalen Rechten oder halt von mir aus auch noch in Teilen der Linken.
Aber in Teilen, ja. Ja, ist das jetzt ein ich will es nicht nochmal so ausholen und was mit Geschichte machen, aber die Gentechnik wurde ja entwickelt im Zusammenhang mit der Geschichte auch von Röntgenstrahlen, radioaktive Manipulation. Die ersten Kongresse Anfang der 60er waren zwischen den beiden Wissenschaftsbranchen gemeinsam. Und man hat sehr früh offen darüber diskutiert, dass die Gentechnik helfen soll, die Folgen der Mutationen und anderer Geschichten sozusagen zu beseitigen als Reparaturtechnik. Das war immer der Gedanke und es gab von Anfang an der Gentechnik eine konservative, wobei eine wertkonservative auch eine christlich-ethische, aber auch natürlich eine rechtsextremistische Kritik. Und es gab ungeheuer spät überhaupt eine Linke. Und das Eigenartige, was ich bis heute wirklich, also nur mühsam nachvollziehen kann, ist, dass die Kritik an der Gentechnik über fast 10 Jahre, Anfang der 80er vielleicht ungefähr anfängt, bis eigentlich fast jetzt eine feministische Sache war. Ich verstehe es nicht, weil hat das was mit der ganzen Reproduktionstechnik zu tun und einer gewissen Ignoranz? Logisch ist es nicht. Das heißt, es gibt, auf der Linken ist die Zeit verschlampt worden, eine entwickelte linke Wissenschaftskritik, die sich auf dieses Feld bezieht, was immer sich dann rausholt, ob das der landwirtschaftliche Komplex ist, medizinisch, pharmazeutische, irgendwelche anderen Geschichten. Das ist ganz spät und wird jetzt behauptet, dass das in der Linken Konsens sei. Das Problem ist nur, wenn ich irgendwo diskutiere mit Leuten, die Kreise, die sich da wirklich auskennen und die vergleichbar qualifiziert sind, denen meinetwegen Anti-AKW, also was die Leute da alles erzählen können und gelernt haben, selber sich qualifiziert haben, sind unheimlich klein. Das heißt, da ist auf sehr viel Power, Kraft und Interventionsfähigkeit freiwillig verzichtet worden. Und umso besser können jetzt gerade in diesen Zeiten die anderen durchzocken. Ne? Das ist die Scheiße. Und das passiert gerade massenhaft.
Die Frage ist dann ja schon, also wenn das innerhalb der Grünen oder mehr noch in der SPD passiert ist, irgendwie wo ja vor ein paar Jahren noch eine massivere Ablehnung war. Wie kannst du dir das vorstellen, dass das jetzt so gekippt
ist? Na schau, es ist zum Teil, ich könnte mir jetzt wunderbar für komplizierte Erklärungen ausdenken, aber es ist zum Teil unheimlich platt. Also dass der Teil des Bürgertums, der so ein bisschen kritisch war und Öko-Touch hatte und einen Hauch von Alternativen in der Birne und nicht ganz sozial schweinisch drauf ist, dass die jetzt bei der Frage wegbrechen, passiert ja bei den Kreisen, die sozusagen politische Interessen haben, die sie damit verbinden. Also da, wo Koalitionen möglich sind, hängen aber an der Ablehnung der Gentechnik scheitern könnten, werden die Positionen vorher schon geklärt, bevor man in die Situation kommen kann, deswegen dummerweise keinen Regierungsposten zu kriegen. Da, wo die Leute nicht so abhängig sind von solchen Positionen oder Meinungen, geht das durcheinander. Also da werden die Kritiken manchmal weiterentwickelt, manchmal werden sie aufgegeben, weil der Alltagsstress und die Reproduktionsbedingungen so hart sind. Es gibt ganz unterschiedliche Verläufe. Aber du hast ja nach den Grünen direkt gefragt und da kenne ich die Leute nun alle bis ins Detail, ob nun Manuel Kieper oder Marina Steiner oder andere, also die immer behauptet hatten, ganz knallhart dagegen zu sein, die brechen gerade weg. Wobei sich das ganz merkwürdig vollzieht. Es ist wie ein Balletttanz der Rechtsentwicklung. Nicht? Die einen, die früher ein bisschen dagegen waren, sind jetzt ziemlich dafür und haben noch so Sicherheitstechniken und Marginalien im Kopf. Und die immer ganz, ganz knallhart wirklich dagegen waren, die ziehen mit und stellen jetzt, machen so halbe, sagen. Also Keimbahngeschichten, nicht dafür andere Sachen dürfen. Und dabei machen sie das Ventil auch auf.
Ich wollte mal kritisch nachfragen. Ich glaube, es ist ein bisschen zu einfach, das nur an persönlichen
Biografien. Gib mir mehr Zeit, mache ich sehr differenziert.
Nur an ein paar persönlichen Biografien festzumachen. Es liegt doch sicherlich auch daran, dass also Linke oder unter anderem ihr in Ökolinks organisiert. Ich sage mal so, das Angebot ich verkürze es jetzt einfach auch mal, nicht attraktiv genug ist und öfters genug Mythen gepflegt werden bzw. Kritik formuliert wird, die eher den Versteinerungen der Verhältnisse beiträgt, weil man eben sehr viel entlarvt. Oder ich gucke jetzt mal ganz konkret auf die neue Ecolinks, das ist eine Zeitschrift, die ihr herausgebt, da habt ihr einen Themenschwerpunkt in der aktuellen Doppelnummer. Da steht ein feuriges Französisches 1996 und dann sieht man einen jungen Mann, etwas maskiert, wie er vermutlich einen Gegenstand, ich weiß nicht was, wirft und mit Tränengasnebel umhüllt ist. Ich denke, da wird eher vernebelt. Was in Frankreich passiert, ist es ja offensichtlich, das ist ein anderes Thema, aber man kann es klar deutlich machen, dass es sehr oft eher vernebelt wird, weil da Mythen geweckt werden, die de facto da gar nicht da sind. Ne? In Frankreich haben Arbeitskräfte, die von ihrem gesicherten Job bedroht sind, gestreikt. Das waren hauptsächlich Postleute oder Leute, die im öffentlichen Dienst sind. Und die wollten das, was sie vorher, beziehungsweise ihre Geschichten bewahren. Und es ging garantiert nicht darum, dass es irgendwelche Forderungen gab, naja, das und jenes muss.
Ich mir sagen, worauf auch. Du hinaus willst.
Das will ich darauf hinaus, dass ihr öfters einen Mythos eher an die Wand malt oder das Restliche
zum Beispiel
einen Mythos an die Wand malt oder Verhältnisse.
Was ist der Mythos bei der Gen? Du hast angefangen deine lange Frage mit der Behauptung, wir hätten irgendwelche Mythen im Kampf gegen Gentechnik, die eher zur Versteinerung beitragen und. Ich würde gerne mal wissen, was du eigentlich meinst.
Da meine ich das damit, dass wenn man so ein Titelbild sieht.
Da geht es nicht um Gentechnik.
Da geht es nicht.
Du wolltest doch ganz hart und kritisch nachfragen.
Ja, wollte ich, ja, richtig.
Sei doch mal ganz hart und kritisch. Was ist im Kampf gegen die Gentechnik sozusagen der Mythos, den ich angeblich aufbaue? Was ist falsch?
Ja, der Mythos wäre der, dass man offensichtlich nicht die Leute da abholt, wo sie wo sie ansprechbar sind. Du hast ja vorher selber die Analyse gemacht oder so, dass offensichtlich sehr, sehr viele Leute weggebrochen sind. Jetzt habe ich kritisiert, das liegt offensichtlich nicht nur an politischen Biografien. Und jetzt müssen wir, warum liegt es vielleicht nicht auch daran, dass über eine Analyse die Leute einfach nicht abgeholt werden.
Von welchen Leuten redest du, die ich an irgendwelchen Bushaltestellen abholen soll?
Ja,
wen meinst du?
Zum Beispiel diejenigen, die im Supermarkt die Geschichten einkaufen oder auch nicht einkaufen.
Das ist doch ganz unterschiedlich. Die einen rennen zu Penny oder zu Aldi, weil sie keine Knete haben und zweifeln, wissen, dass sie da was machen, was sie aber, wo sie es nachdenken, nicht leisten können, weil es folgen würde, sie hätte diese nicht bezahlen können. Die anderen rennen irgendwo anders hin, haben ihre Feinschmeckerallüren drauf und es interessiert sie aus anderen Gründen gar nicht und sie fühlen sich als Hedonisten. Wieder andere gehen kritisch ran, haben aber ein Informationsproblem und gehen an Teilbereiche kritisch ran und sehen die anderen nicht. Es gibt so unglaublich viele Ansätze sozusagen falschen Bewusstseins, dass diese ewig alte Kiste mit wem du dort abholen, wo sie stehen, weißt du, das ist so eine der Legenden in linker Geschichte, dieser Spruch, ich kenne den so lange, immer wenn man nachfragt, heißt es immer was anderes, soll nämlich bestätigen, dass die Taktik oder die Strategie, die der Fragende gerade hat, dass das unbedingt die richtige ist. Viele Leute haben die Leute da abgeholt oder meinten sie da abzuholen, wo sie stehen und sind dann bei ihnen stehen geblieben und haben sich selbst nicht mehr weiterentwickelt. Also was ist der Mythos, was ist das Falsche im Kampf gegen Gentechnik? Gegen Gentechnik zu sein in Zeiten, wo das nicht erfolgversprechend ist, ist das eine Sache sozusagen, ist der Maßstab der Erfolg oder ist der Maßstab der, dass man in der Sache versucht, nicht irgendein Pipi-Problem zu stoppen, sondern eine Destruktivkraft, die der Atomenergie vergleichbar ist, aufzuhalten, von der man glaubt, dass sie in unendlich vielen Bereichen dieser Gesellschaft zu katastrophalen, unter anderem sozialen Auswirkungen führen wird. Veränderung des Menschenbildes und. Das Thema haben wir jetzt nicht. So, was ist jetzt dein Mythos? Was ist da falsch?
Ich würde mal von dem Mythos gerade wegkommen wollen.
Ja, also schade. Ich werde es nicht rauskriegen.
Nur noch mal zu dem Punkt, also es ist ja offensichtlich so, dass das weniger Thema ist oder dass irgendwie diese Kompromisse gemacht werden, dass es jetzt die Diskussion nicht mehr um entweder oder...
Ja, aber doch
nicht,
weil die ökologische Linke taktische Fehler macht, sondern weil die Zeiten so beknackt
sind. Ich gehe auch nicht auf die ökologische Linke jetzt erstmal ein, sondern es geht ja im Prinzip dann auch um Inhalte, wie können wir jetzt zum Beispiel einen Widerstand gegen Gentechnologie noch formulieren, vermitteln, wenn man sieht, also innerhalb der Parlamente ist es selbst bei den Grünen inzwischen so, dass darüber diskutiert wird, eine Kennzeichnungspflicht einzuführen und nicht, oder zum Teil vielleicht auch noch grundsätzliche Fragen anstehen, aber nicht mehr breit darüber diskutiert wird.
Ja, aber wartest du allen Ernstes von den Grünen in dieser Frage noch Widerstand? Also wenn ich an Bündnisse denke, dann habe ich unendlich viele Gruppen und Leute im Auge, mit denen wir auch zum Teil ja Bündnisse machen, denen andere Gruppen Bündnisse machen, die ein relativ breites Spektrum von bürgerlichen und linken Positionen haben. Nur die Grünen haben da eigentlich, die ziehen sich immer mehr raus aus diesen Zusammenhängen, was die alle bestätigen werden, die in diesen Bereichen arbeiten.
Ja, es ist auch eher
die
eine Frage.
Die sind da einfach also nicht mehr da, weil ihre Interessen sich verändert haben. Das, was er vorhin so abgetan hat, wie böse über Einzelne zu reden. Es sind letztendlich Träger von Ideen und von Anpassungsprozessen Menschen und nicht Schränke.
Aber es ist zum Beispiel, also wenn es jetzt konkret hier vor Ort geht, um diesen Probemaisacker da in Buggingen, das ist so südlich von Freiburg. Und da gibt es eine Bürgerinitiative gegen dieses Feld, also wo gentechnisch veränderter Mais angepflanzt werden soll. Und das ist ein Spektrum, wo ich denke, das ist von radikaler Linke bis Parteipolitikern, Politikerinnen aus.
Ja, gibt es manchmal, die sind ja teilweise auch linker als die Grünen, das wundert mich jetzt bei so einem Bündnis nicht besonders. Ja,
aber es geht eigentlich eher, also die Frage geht eher noch in die Richtung, wie weit habt ihr oder denkt ihr über Strategien nach oder Widerstandsformen direkt jetzt zum Beispiel in der ökologischen Linke oder in den Zusammenhängen, in denen du sonst arbeitest, zu tun hast?
Ja, aber darüber nachdenken, die Frage ist leicht mit Ja zu beantworten, du meinst ja was Bestimmtes wahrscheinlich.
Ja, habt ihr bestimmt.
Also was wir versuchen, ist das eine, wir versuchen, ich habe das ja auch jetzt sozusagen ich als Person, ich mag nicht immer kollektiv für alle, als ob alle was Gleiches denken und sagen und machen. Ich habe selber schon seit 15 Jahren über dieses Thema geschrieben, deswegen mag eine gewisse Ungeduld bei dem Thema bei mir vielleicht zulässig sein. Und zwar, das ist ein ziemlich heftiger Versuch, in linke Köpfe vorwiegend auch männlich, mag sonst diese klischeehaften Unterscheidungen gar nicht, aber in linke Köpfe reinzukriegen, um was es da eigentlich geht, was für ein Potenzial von negativer Gesellschaftsveränderung da angekrochen kommt. Und das war bis vor wenigen Jahren nicht möglich. Jetzt inzwischen sind die Bündnisse ziemlich breit, wo wie in München gegen die Patentmaus, da wird sich mit dem Argument der christlichen Schöpfung, die Bündnisse sich sozusagen religiös verständigen, es ist zum Kotzen. Und dann gehst du rein und versuchst zu sagen, nein, es hat was mit Selbstbestimmung zu tun, mit der Möglichkeit der Menschen, die Gesellschaften, über die Gesellschaftsformen zu entscheiden, in denen sie leben. Es gibt eine emanzipatorische Verbindung, es gibt allein, es gibt in diesen ganzen Bündnissen ganz viel Definitionen über Angst. Was könnte mir das schaden? Was hat das für Folgen? Was ein wichtiger Faktor ist? Aber es wird zum Beispiel relativ wenig darüber nachgedacht, was es eigentlich an stofflicher Veränderung im ganzen Bereich der Produktion durch die Gentechnik geben wird und was das dann wiederum für Folgen haben wird. Einerseits hier für Arbeitsplätze zum Beispiel, aber andererseits auch darauf, dass diese Möglichkeit fürs Kapital durch diese neue Reichtumsquelle. Ne? Ich finde den alten Spruch von Charlie Marx immer nämlich gut zu sagen, es gibt zwei Reichtumsquellen, Arbeitskraft und Natur. Und plötzlich verbindet sich beides auf eine merkwürdige Art und Weise. Man will nicht nur mal unsere Energie in Arbeitskraft, man will ran in das Innere des Körpers, an Stoffwechselfunktionen, Fortpflanzungspotenziale, Zellen und Gene und alle möglichen anderen Geschichten. Das heißt, das ist eine Rohstoffquelle, deren Dimension sich viele noch gar nicht vorstellen können und die unter anderem, jetzt spekuliere ich, das sage ich, dazu führen kann, dass ganze Teile der Welt abgehängt werden und noch nicht mal zu miesen Bedingungen ausgebeutet werden müssen, weil sie fürs Kapital schlicht und einfach nicht interessant sind. Und jetzt möchte ich gerne mit Leuten darüber diskutieren, und das geht sehr, sehr selten. Was passiert eigentlich mit Leuten, was weiß ich, mit Landarbeitern, mit Gewerkschaftern irgendwo im Trikont, die noch nicht mal ihre Gegner vor Ort haben, die so weit unbedeutend geworden sind, dass sie noch nicht mal mehr Kämpfe entwickeln können? Was heißt das für unseren Pakt mit denen? Das sind zum Beispiel Fragen, die da rauskommen. Das kannst du aber mit religiösen Bündnissen schwer diskutieren.
Ja, wir hatten das auch eben bei dieser Diskussion um diese Studie, wo es bei der Kritik auch darum ging, dass ja zum Beispiel diese Patentierung von Leben, von Genressourcen, also dass da im Prinzip in dieser Studie auch gut Gentechnik kritisiert wird, aber zum Beispiel diese weltwirtschaftlichen Zusammenhänge, dass dann irgendwelche Pflanzen aus dem tropischen Regenwald hier patentiert werden und damit ein Eigentum geschaffen wird oder ja so Natur zu einer Ware gemacht wird, die vermarktbar ist weltweit und wo dann ja im Prinzip ein Zugriff drauf ist, mit dem die Leute oder auch die Staaten da überhaupt nichts mehr zu tun haben, wo sie überhaupt keinen Einfluss mehr drauf haben.
Ja. Ich denke, es geht nur, wenn es wirklich konkret ist. Stefan hat das Beispiel mit Bugging erwähnt. Da gab es dann auch eine Veranstaltung, wo dann also Vertreter dieses Saatgutherstellers, nämlich ein holländischer Saatguthersteller, Van der Have da waren, Vertreter der BI, und da war ein riesenvoller Saal. Also die Stadthalle war brechend voll und diesen Konzern Vertretern ist wirklich sozusagen der Schweiß auf der Stirn gestanden. Ne? Das, und da ging es aber um was sehr Konkretes und die Leute haben sich auch sehr gut informiert. Nur das Problem, wenn du jetzt hier, ich sag mal so am grünen Tisch oder du sitzt jetzt irgendwo anders mit den gleichen Leuten, die aus dieser Kleinstadt kommen und du kommst mit, dann ist er eckig und beige. Ja. Und dann, worauf ich hinaus will, und dann kommst du mit Charlie Marx und Kapital und die Leute haben Kapitalinteressen oder so, ist natürlich so, dass ich sag mal so nach historischen Erfahrungen, aber auch nach gewissen ideologischen Geschichten bei den Leuten der Rollladen runtergeht. Und dann offensichtlich immer. Ja, du bist ja bei Radio Dreieckland, aber deswegen, ich will ja auf meinen Mythos wieder ein bisschen zurück, wo du mich vorher so platt gemacht hast.
Ah, jetzt weiß ich, was
Ja, die zentrale Geschichte ist ja, dass man offensichtlich dann nicht mehr mit, wie geht es dem Kapital und die Verwertungsinteressen und deswegen gibt es da so Gesetzmäßigkeiten und das sinken der Profitrate und zack. Ja, und dann ist es ganz schwierig.
Er hat ein Klischee im Kopf, sozusagen die dogmatische Hardlinerin. Wenn ich mit Linken diskutiere, kann ich mich doch sozusagen über Sprache, über bestimmte Sachen schneller verständigen. Und wenn ich bei irgendwelchen Vorträgen oder auf dem Land bei Aktionen oder sonst was bin, dann ist es doch sozusagen mein Handwerk als ein politischer Mensch, das zu übersetzen in Beispiele. Und es ist verblüffend andersrum, dass es sogenannten einfachen, Anführungszeichen bitte, normalen Leuten, die keine politischen Karrieren hinter sich haben oder sich von ihnen noch nicht mal abwenden können, weil sie gar keine gehabt haben, dass denen leichter fällt, dass, wenn ich übersetze, was für Wertungsbedingungen sind, die Mechanismen selber, sozusagen die Mechanismen zu begreifen und selber mit dem, was sie im Alltag in ihrer Arbeit erleben, zu identifizieren. Es ist leichter, mit irgendwelchen Leuten darüber zu reden, die diese Vorbelastungen linker Karriereknicks nicht haben, darüber zu reden, dass es Kapitalismus gibt und dass es Profit ist, da zucken die nicht zusammen. Zusammenzucken tun die, denen es relativ gut geht, diese typische Mittelschichtskiste. Die mögen das gar nicht gerne hören. Gar nicht gerne.
Gut, jetzt gehen wir in die Kneipe in die Viere. Wir müssen Problem, Schluss machen.
Du wirst dich wundern. Das ist die Mittelschicht.
On était numéro 10, Mener numéro 1. Oui, clef, fils de vrai rappeur, pas gangster. Quand je marche dans la vallée, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, chantons. Ouh la la la. From Brooklyn to Jersey, Manhattan to Paris. Fuji's international like no other MCs. Like Ichini, Sang, Shigo, Noko, Shichi, Hachi. Voulez-vous coucher avec moi ce soir, baby? She looked at me and smiled, I started losing control.
Soweit also hier das Interview mit Jutta Ditfurt. Jutta Ditfurt wird heute Abend hier in Freiburg lesen, aus einem Thriller, in dem all die Themen, die eben angerissen worden sind, auch vorkommen. Das Thriller heißt Blavatskys Kinder, ist vorab gedruckt worden in der Taz. Heute Abend um 20.30 Uhr im Vorderhaus.